Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Axel Ramloh. Zu Gast ist
die Publizistin Liane Bettnarz. Schön, dass Sie bei uns sind.
Ja, ich freue mich auch. Schönen guten Tag.
Frau Bettnarz, haben Sie in ungefähr eine Vorstellung davon, wie viel Meter an Kassenbons Sie so im Laufe eines Jahres anhäufen?
Nein, aber es sind sehr viele.
Es sind schon einige, tatsächlich. Genau. Es gibt Schätzungen, nachdem allein durch diese Bonpflicht, die es jetzt geben soll, wir haben es ja gerade in den Nachrichten gehört, pro Jahr mehr als 2 Millionen Kilometer zusätzliche Länge an Kassenbons produziert werden würden.
Was fünfmal so weit ist wie die Strecke zum Mond.
Das ist extrem viel an Kassenbons und wir werden das im Laufe unserer kommenden Stunden hier diskutieren. Wir wollen ein bisschen den Tag sortieren. Frau Bettnarz, am Samstag können wir auch immer ein bisschen zurückgucken, was ist passiert in den vergangenen Tagen. Und das hier ist ganz eindeutig der Gewinner der Woche.
Conservative government will never ignore your good and positive feelings of warmth and sympathy towards the other nations of Europe.
Boris Johnson hat die Parlamentswahl im Vereinigten Königreich haushoch gewonnen, die größte konservative Mehrheit seit den 80ern. Und hier in diesem kurzen Ausschnitt hat er nochmal vor allem an die Europafreunde, an die sogenannten Remainer appelliert. Wir werden euch nicht vergessen. Wir werden auch für euch da sein als konservative Partei. Was ist Ihr Eindruck jetzt nach dieser Wahl? Hat er das Mandat dafür, auch ein bisschen großzügig an seine Gegner rangehen zu können?
Ja, das Mandat hat er auf jeden Fall dafür, denn er hat ja doch eine sehr komfortable Mehrheit. Das heißt, er muss sich nicht von den harten Brexiteers treiben lassen und kann im Grunde jetzt, was er ja auch angekündigt hat, versuchen, doch ein bisschen auch wieder versöhnend zu wirken. Und das Spannende ist, der Spiegel schreibt heute, dass er schon Anfang September sich mit Kaiser Augustus verglichen habe und gesagt habe, der hätte auch mal mit sehr harter Hand angefangen, aber dann eben auch dem Reich Jahrzehnte des Friedens geschenkt. Vielleicht ist das tatsächlich, was er jetzt vorhat. Auf der anderen Seite ist er natürlich schon auch jemand, der immer große Worte schwingt. Er ist ein Opportunist. Er wird natürlich auch das machen, wovon er sich persönlich die größten Sympathiewerte insgesamt verspricht.
Sie sagen ja von sich selber, Sie sind eine liberal-konservative Publizistin. Dann müsste doch eigentlich Boris Johnson so ein Mann sein, für den Sie sich erwärmen können, oder? Der ist auf der einen Seite sehr wirtschaftsfreundlich und auf der anderen Seite auch sehr konservativ. Ist das ein guter Tag gewesen für Großbritannien?
Das ist insofern jetzt ein guter Tag, als diese Hängepartie ein Ende hat. Und weil das einfach das ganze Land ja auch zermürbt hat, diese Unklarheit. Aber er ist natürlich vom Typus her im Gegenteil. Also er ist so das Gegenteil dessen, was für mich der ideale konservative Staatsmann wäre, weil er ja nun wirklich erwiesenermaßen mehrfach gelogen hat, weil er nicht gerade vorsichtig formuliert durch Detailkenntnisse und Wissen auch glänzt und weil er eben ein Opportunist ist. Also das Positive an ihm ist das Charisma, aber das fehlt hier manchen, gerade auch in der Union vielleicht. Aber Charisma ist auch nicht alles. Also idealerweise kommt im Grunde dieses Staatsmännische und Aufrichtige und Charisma zusammen.
Und in dem Fall haben wir das alles natürlich nochmal in einer hyperventilierten Form. Die Frage ist jetzt natürlich, auf was kann sich da Europa einrichten? Wir haben gerade schon ein bisschen gesprochen, dass er ja innerhalb des Vereinigten Königreiches auf seine Gegner zugehen wird. Hat er jetzt auch die Geduld, in Europa ein bisschen gnädiger auf den Brexit zu schauen? Also, dass der 31. Januar das Datum ist, das ist klar. Aber die Verhandlungen danach beginnen ja eigentlich nochmal über ein neues Handelsabkommen. Und über viele Details, die ja das Verhältnis zu den Briten regeln werden. Was erwarten Sie da von ihm?
Ja, da muss man mal abwarten. Also der Zeitplan ist sehr ambitioniert. Man möchte dieses Freihandelsabkommen im nächsten Jahr im Grunde durchpeitschen. Ob das gelingen wird, ist fraglich. Das ist schon sehr, sehr kurz. Und ich glaube schon, dass er im Endeffekt sich dann wahrscheinlich schon zumindest gerade bei diesem Thema auch als Pragmatiker erweisen wird. Er hat ja kein Interesse daran, dass Großbritannien jetzt größeren wirtschaftlichen Schaden nimmt und muss insofern schon darauf achten, dass dieses Abkommen so ausfällt, dass auch die Union im Grunde weiterhin bereit ist, konstruktiv mit Großbritannien zusammenzuarbeiten. Aber er ist natürlich auch innenpolitisch auch im Spagat ausgesetzt, denn er hat ja eben wirklich unglaublich viele Labour-Wähler abgezogen, gerade in diesen Midlands, in den Hochburgen, wo er nun auch jetzt keinen ganz harten wirtschaftsliberalen Kurs fahren kann. Das hat er auch schon angekündigt, hat zum Beispiel eine angedachte Unternehmenssteuersenkung zurückgenommen, um Krankenhäuser auch stärker finanzieren zu können. Das heißt, er muss jetzt diese Labour-Klientel, die er erstmalig für die Tories gewonnen hat, auch ein bisschen bei Laune halten. Das wird nicht ganz leicht, aber ich glaube, das Land ist so zermürbt, dass jeder Ansatz, der jetzt versucht, ein bisschen zur Befriedung beizutragen, wahrscheinlich sogar von den Leuten auch belohnt werden wird.
Dazu passt auch folgende Aussage von ihm, die er kurz nach seinem Wahlsieg gemacht hat. Da hat er nämlich gesagt, es geht eigentlich jetzt gar nicht mehr so sehr um den Brexit, sondern unser Thema Nummer eins wird das Gesundheitssystem sein. Das hören wir uns mal an.
The overwhelming priority of the British people now is that we should focus above all on the NHS.
Die NHS, das ist das britische Gesundheitssystem, die britische oberste Gesundheitsbehörde, ein riesiger Apparat, an dem sich schon etliche Premierminister die Zähne ausgebissen haben. Kann er ein erfolgreicher Konservativer nur dann sein, wenn er auch das Soziale neu denkt?
Ja, also zumindest, wenn er diese breite Wählerbasis, die er jetzt hat, wenn er sie behalten möchte. Und im Grunde diese Ära des knallharten Neoliberalismus oder auch Thatcherismus, die ist im Grunde vorbei. Die ist auch weltweit, ist eigentlich das so in dieser Strenge, wird dieses Konzept ja von kaum noch jemandem vertreten. Insofern kann er da schon versuchen, jetzt im Grunde so eine fast wie in Deutschland eine Art sozial oder stärker sozial betonte Marktwirtschaft auch anzugehen. Und man muss natürlich sagen, er hat eine unglaublich komfortable Situation. Labour ist so unfassbar geschwächt. Die Liberaldemokraten sind auch geschwächt. Das heißt, er hat keinen Gegner, großartigen Gegner in anderen Parteien im Moment, und er hat auch innerparteilich keinen wirklichen Kontrahenten. Das heißt, er kann mehr oder weniger durchregieren, und wenn er das geschickt anstellt, dann kann er tatsächlich möglicherweise seine Macht auch über die nächste Legislatur hinaus festigen.
Frau Bettnerz, wir haben gerade schon darüber gesprochen, dass Boris Johnson der Gewinner der Woche ist, denn er hat ein unglaublich großes Mandat, ein sehr einflussreiches Mandat gewonnen bei der Parlamentswahl in Großbritannien. Die erfolgreichste konservative Mehrheit, die größte konservative Mehrheit seit den 80ern. Jetzt haben wir hier ein anderes Wahlsystem. Trotzdem kann man ja fragen, was können denn die deutschen Konservativen von ihm lernen? Sie haben vorher gesagt, er hat es ja auch mit der Wahrheit noch nie so ernst genommen. Ist das ein Typ, von dem man etwas lernen kann?
Also ich glaube, man muss da sehr vorsichtig sein. Also wie gesagt, man kann sich sicherlich in puncto Charisma von ihm etwas abschauen, was auch der CDU ganz gut tun würde, namentlich auch von Kramp-Karrenbauer sicherlich sehr gut tun würde. Aber man muss natürlich sehen, um welchen Preis das alles geschehen ist. Also wir erleben im Grunde ja einen doppelten Paradigmenwechsel. Also die Tories gerade, die eigentlich immer eine sehr elitäre Partei auch waren, geben sich jetzt neuerdings aus als the people's government, also als die Stimme des Volkes, und damit erreicht er ja auch die einfachen Leute, während die Labour-Partei, und so ähnlich ist es ja auch hier mit der SPD, sich im Grunde von ihrer klassischen Arbeiter, kleinere Angestellten-Klientel entfernt und zunehmend eben auch sehr stark linksliberale urbane Schichten bedient und im Grunde jetzt selber als Elite plötzlich Geld. Und da muss der Konservatismus aufpassen, dass er eben nicht zu sehr in Richtung sich populistisch entwickelt, im Sinne von als angebliche Stimme des Volkes inszeniert, und was ja zwingend damit fast immer einhergeht, und das ist ja in Großbritannien passiert, dann aus im Grunde einer altehrwürdigen konservativen Partei plötzlich eine nationalistische Partei wird, im Extremfall, wie man das in Amerika sieht, bei den Republikanern, die sich dann einem Rechtspopulisten mehr oder weniger unterwirft und nur noch versucht, die Macht zu erhalten und den Sinn für Maß und Mitte vollkommen verliert. Also insofern warne ich davor, denn dass sich die CDU zu sehr daran orientiert, denn die Tories, so wie sie jetzt aufgestellt sind, haben nicht mehr so wahnsinnig viel mit der altehrwürdigen liberal-konservativen Tory-Partei gemein.
Dafür haben sie mehr Erfolg.
Ja, aber wie gesagt, zu welchem Preis? Also ich meine, Donald Trump hat auch Erfolg.
Ja, aber der Preis für die Partei ist ja in dem Sinne die Macht, und das ist ja für eine Partei der wichtigste Preis.
Naja, aber das ist ja nicht, der Macht ist ja kein Selbstzweck, sondern Macht muss ja für etwas da sein. Und mein Plädoyer wäre eben, dass man natürlich schon klar für konservative Werte einsteht, aber eben nicht sich als angebliche Stimme des Volkes inszeniert, gleichzeitig aber eben auch Charisma versprüht. Und wer das im Moment wirklich sehr gut hinbekommt, ist Markus Söder, der einen liberal-konservativen Kurs fährt, gleichzeitig aber eben auch Zukunftsthemen wie grüne Themen anpackt. Sehr charismatisch, finde ich persönlich, geworden ist. Das konnte man beim letzten Parteitag der CDU bei seinem Gastauftritt sehen. Und so kann man eben auch die klassisch-konservativen Milieus mit einfangen, ohne eben sie oder sich selbst auf eine Spur zu setzen, die dann eben selber Elemente des Populismus aufnimmt. Wenn man das macht, stärkt man im Endeffekt immer nur die Populisten. Das ist jetzt Boris Johnson, ist es zwar umgekehrt geglückt, letztlich die Brexit-Partei mehr oder weniger zu eliminieren. Aber wenn sich jetzt hier die CDU auf einen solchen Kurs einlassen würde, dann würde sie sich ja de facto ein bisschen auch der AfD annähern, und sowas stärkt im Zweifel immer das Original.
Wobei wir natürlich auch nochmal, was natürlich Johnson geholfen geholfen hat, ist das Wahlsystem. Der Gewinner kriegt den gesamten Sitz. Diejenigen, die unterliegen, deren Stimmen verfallen, faktisch bei uns im Verhältnis Wahlrecht sieht das ja noch ein bisschen anders aus. Sie haben aber jetzt auch gerade schon angesprochen, die AfD. Und mit dem Aufstieg der AfD verbinden wir ja oft auch einen Wiederaufstieg des Nationalismus. Gerade Boris Johnson hat natürlich durch den Brexit auch nationale Töne sehr stark anschlagen können. Er ist jetzt auch nicht der erste konservative Premier, aber es war natürlich das Thema, was wie gemacht dafür ist. Die Frage ist, das Konservative und der Nationalismus, wie müssen die sich hier bei uns versöhnen?
Naja, im Grunde muss man betonen, dass das Patriotismus, also die Liebe auch zur eigenen Nation, ist eben keine Überhöhung der Nation im Sinne eines Nationalismus. Aber konservativ ist natürlich schon ein Denken in rechtsstaatlichen Kategorien und eben auch eine Regulierung auch der Einwanderung. Natürlich auch Einwanderer willkommen zu heißen, gar keine Frage, aber auch diejenigen, die eben kein Bleiberecht haben oder illegal hier sind, auch konsequenter abzuschieben. Aber eben nicht, und das unterscheidet sie vom rechten Denken, in ethnischen Kategorien zu denken und hier irgendeine Überfremdung oder gar eine Umvolkung herbei zu fantasieren, wie das in rechten Kreisen üblich ist, das ist nicht konservativ.
Liane Bettnatz über das Konservative hier in Deutschland, im Deutschlandfunk Kultur. In Italien, heute in Rom genauer gesagt, gehen die Sardinen gegen Salvini auf die Straße. Das ist eine Bewegung, die sich klar als Gegengewicht zum Rechtspopulismus sieht. Seit einigen Wochen sind die unterwegs. Sardinen kommt von der Begrifflichkeit daher, dass sie sagen, wir wollen so eng zusammenstehen, dass wir wie Sardinen zusammenrücken. Und die wollen tatsächlich einfach nur deutlich machen, dass Italien eben mehr ist als das, was auch oft nach außen dringt, nämlich die lauten, krawalligen Parolen von Matteo Salvini, dem rechten Politiker, der ja bis vor kurzem noch Innenminister gewesen ist. Ist das ein Mittel gegen Populismus, stilles, ziviles Engagement? Die wollen ja ganz offen sagen, wir halten keine großen Reden, wir sind einfach nur da, wir zeigen einfach nur Präsenz.
Genau, also ich muss sagen, ich finde, das ist eine sehr, sehr spannende Bewegung. Das ist gegründet worden im November erst von vier Freunden in Bologna, die eben genau mit dem, was Sie gerade sagten, versuchen wollen, diesen aufwiegelerischen Parolen von Salvini und Hass und Hetze etwas entgegenzusetzen, und zwar durch friedliche und fröhliche Aktionen. Und die Sardiner haben sie auch deshalb als Symbol gewählt, weil das so ein friedlicher Fisch ist. Und okay, das wächst unfassbar. Also die haben inzwischen 190.000, eine Gruppe auf Facebook mit 190.000 Mitgliedern, und machen Flashmobs. Mhm. Bisher in 54 Städten schon in der großen Zeit, sogar außerhalb von Italien, in New York und Antwerpen. Und es gibt ein Open Mic, also jeder kann sprechen. Es gibt in dem Sinne keine Bühne und keine Redner. Und es ist eben ausdrücklich darauf angelegt, dass es friedlich ist und fröhlich ist, dass keine Eier geworfen werden. Also es hat nichts, zumindest so wie mir das bisher erscheint, eben, es ist was habituell auch ganz anderes als wie hier irgendwelche Antifa-Demos gegen rechts. Und speist sich sowohl aus sozialdemokratischen Milieus, aber auch bürgerlichen Milieus. Teilweise sind auch Kirchenvertreter oder zumindest eine Nonne, glaube ich, ist mit dabei. Ich glaube, das ist eine sehr gute Art, dem Rechtspopulismus von Salvini etwas entgegenzusetzen. Das muss man wissen, die Partei, die Lega, steht im Moment bei 30%, damit an erster Stelle in den Umfragen. Und heute gibt es eben diese große Demo in Rom der Sardinen, wo bis zu 100.000 Leute erwartet werden.
Die Frage ist, Sie haben gerade schon die Wahlumfragen für Salvini und die Lega angesprochen. Seit die aus der Regierung raus sind, können sie sich natürlich wieder ganz neu als Oppositionspartei inszenieren. Und dann ist nun wiederum die Frage, was bringt diese Form von Protest?
Naja, diese Form von Protest zeigt ja im Grunde, dass man da ist und dass die Zivilgesellschaft präsent ist. Und das halte ich schon für wichtig, gerade bei jemandem wie Salvini, der sich ja nun wirklich auch immer als Volkstribun oder eben sehr volksnah verkauft, der vor einigen Monaten auch in Mailand vor dem Dom eine große Demo abgehalten hat, wo er dann sogar die Jungfrau Maria anrief. Also, dass man jetzt als sozusagen die Sardinen versuchen, dass man Salvini nicht die Straße überlässt, finde ich, ist schon ein wichtiges Zeichen. Und meine persönliche Haltung ist ja immer, was mich manchmal hier in Deutschland stört, dass es eben sehr leicht diese Proteste gegen rechts auf der Straße dann doch von linksradikalen Gruppen sehr, sehr stark mitgetragen werden. Und hier scheint das, ich mag mich irren, aber auf den ersten Blick scheint das eben nicht so zu sein. Und das, finde ich, ist eigentlich so der Idealfall im Grunde von bürgerlicher Präsenz oder zumindest zivilgesellschaftlicher Präsenz gegen Rechtspopulisten auch in der Öffentlichkeit in Form einer Demo zu zeigen.
Ist das übertragbar auf andere Länder, zum Beispiel auf die USA. Auch dort gibt es regelmäßig große Proteste gegen den Populisten Donald Trump. Aber natürlich ist das ein größeres Land, es ist anders politisch sortiert. Es geht dort unter.
Ja, also zumindest, dass man diese Präsenz in der Fläche bekommt, also in so kurzer Zeit 54 Städte und beim Land von der Größe Italiens ist das ja schon sehr flächendeckend. Das ist natürlich, glaube ich, so leicht nicht auf die USA übertragbar.
Wieso ist Trump eigentlich so unantastbar? Auch das ist ja ein großes Thema in dieser Woche. Das Impeachment-Verfahren gegen ihn geht immer weiter. Er wird höchstwahrscheinlich impeached werden. Das heißt nicht, dass er aus dem Amt rausfliegt. Das wird der Senat verhindern. Aber das scheint ihm ja tatsächlich auch noch eher zu nützen.
Ja, und ich habe heute auch, um wieder den aktuellen Spiegel zu zitieren, eine sehr interessante These darin gelesen. Und da steht eben, dass diese breite Zustimmung auch in der Bevölkerung sich vielfach daraus speist, dass er den Leuten gerade im Rust Belt auch das Gefühl gibt, sie können so sein, wie sie sind. Sie können so sprechen, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist. Und sozusagen, sie haben jetzt einen Vertreter, der letztlich auch so ein bisschen ist wie sie selber und eben keine Hillary Clinton, die diese Leute als Deplorables verächtlich gemacht hat. Und ich glaube, daraus speist sich viel. Und natürlich hat es eine Eigendynamik entwickelt. Dadurch, dass er permanent auf Twitter die Eliten attackiert, dass er die Presse als Feind bestimmt, als Volksfeind, die EU als Feind. Das ist sozusagen natürlich ein Teufelskreis. Also er heizt es immer weiter an und er begeistert damit die Massen. Und das ist leider schwer zu stoppen. Und wer hört sich schon diese Anhörung, auch Impeachment an? Das ist ja auch juristisch kompliziert und so. Das erreicht ja einfach die breiten Massen überhaupt nicht so.
Das war natürlich auch, muss man sagen, im Fall Clinton beim letzten Impeachment noch ein bisschen anders. Da ging es ja um Vorwürfe von sexueller Gewalt und dass er auch den Kongress belogen hat, dass er Anhörungen belogen hat. Jetzt bei Trump ist alles so schwieriger fassbar anscheinend. Aber bei Trump ist ja auch jegliche Form auch Vorwürfe von sexueller Gewalt sind an ihm ja auch abgeperlt.
Ja, und ich meine, er brüstet sich ja sogar damit. Er hat sich ja damit gebrüstet, dass er Frauen in den Schritt fassen kann. Er hat ja sogar gesagt, er könnte auf der Fifth Avenue jemanden erschießen und es würde ihm nicht schaden. Das ist eben diese Mischung aus letztlich Dreistigkeit und Lügerei funktioniert wahrscheinlich deshalb auch so gut, weil es, und das ist der Unterschied übrigens zur Ära Clinton damals, es gibt das Internet, es gibt die sozialen Medien, es gibt eine unfassbar breite oder große Bereitschaft von Leuten, auch Verschwörungstheorien zu glauben. Das ist ja im Grunde, das, also ohne diese sozialen Medien wären ja die ganzen rechten Bewegungen nicht so groß geworden. Und dieser Wut auf das Establishment schürt er natürlich auch. Und insofern betrachtet ein Großteil seiner Wählerbasis letztlich die Demokraten, die ihn impeachen wollen, auch als Feinde, die ihren Trump absägen wollen.
Wir haben schon mal kurz über die Kassenbons geredet. Am 1.1. gibt es die Kassenbonpflicht, so sieht es ein neues Gesetz vor. Oder eben vielleicht auch nicht, denn der Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier, der hat einen Brief an die Kollegen im Finanzministerium geschrieben. Und Christopher Jenert, der hat ihn für uns zusammengefasst.
Hohe Kosten für die Händler, viel Müll in der Umwelt und viel Bürokratie. Alleine die Supermarktkette Rewe rechne mit 140.000 Kilometern zusätzlicher Kassenbons, heißt es, und zwar pro Jahr. Die Empfehlung des Wirtschaftsministers deshalb, die Bonpflicht gleich wieder abschaffen. Sie soll eigentlich zum neuen Jahr erst eingeführt werden, beschlossen wurde sie aber schon 2016. Ob ein Rückzieher aber wirklich realistisch ist, das ist unklar. Schon Mitte der Woche hieß es aus dem zuständigen Finanzministerium, dass dafür die sogenannte Abgabenordnung geändert werden müsse. Das sei aber bisher nicht angedacht.
Die Bonpflicht besteht ja nicht für Sie und mich, für diejenigen, die zum Beispiel ein Brötchen kaufen oder einen Kaffee kaufen. Die Bonpflicht besteht ja für diejenigen, die es verkaufen. Und das Ziel ist es ja, Steuerhinterziehung zu vermeiden. Ist es das Ziel nicht wert?
Natürlich ist es ein wichtiges Anliegen, Steuerhinterziehung zu verbreiten. Und es ist ja offenbar so, dass das gerade in Bereichen wie der Gastronomie verbreiteter ist als in anderen Branchen. Daher kommt das ja jetzt auch. Aber die Frage ist natürlich, ob man hier nicht einen überdimensionierten Bürokratieaufwand einführen möchte. Und ich frage mich auch, warum das technisch eigentlich erforderlich ist. Also der Grund, warum man das machen möchte, ist, die Kassen sollen so ausgestattet sein, dass in dem Moment, in dem der Bon dann ausgegeben wird, dann gibt es automatisch so eine Art doppelte Buchung letztlich, dass durch diese Bonausgabe ist, wird klar gemacht, dass das verkauft wurde. Aber erstens können sie ja die Kasse trotzdem neben sich stehen lassen. Also ich weiß gar nicht, ob das wirklich so funktionieren wird und dann trotzdem ja im Grunde an der Kasse vorbeiverkaufen, wenn man das drauf anlegt. Und der andere Punkt ist auch, also so ähnlich wie man ja auch, wenn man Sachen ausdrucken möchte, kann man ja auch auf PDF drucken und dann wird das als PDF letztlich gespeichert auf dem eigenen Rechner. Also müsste es doch möglich sein, dass man diese Bonds letztlich elektronisch erfasst, anstatt hier eben diese Flut von Papier zu schaffen, die ja auch die Kunden nervt. Also ich sehe da einfach das Kosten-Nutzen-Verhältnis nicht. Im Gegenteil, und umweltfreundlich, wie wir gerade gehört haben, ist das auch nicht. Es soll auf Thermopapier gedruckt werden, was auch nicht besonders umweltfreundlich ist. Insofern hoffe ich, dass Herr Altmaier sich da durchsetzt.
Aber diese ganze Diskussion erscheint mir schon auch nochmal darauf hinzuweisen, dass wir immer noch oft das Empfinden haben, dass etwas eigentlich nur echt ist, wenn man es auch in der Hand halten kann. Also Hinleitung zur Digitalisierung ist dieses Gesetz nicht gerade.
Genau, also es ist eben die alte Haptik im Grunde der Bon oder auch die gedruckte Zeitung in der Hand. Genau, also das ist noch, stimmt, das ist ein guter Punkt. Also es wirkt eben auch der Digitalisierung entgegen. Und wie gesagt, technisch verstehe ich es nicht, weil man im Grunde ja könnte, man diesen Bon ja auch, es muss doch möglich sein, dass der praktisch elektronisch als Bon in der Kasse registriert wird, ohne dass er physisch auf Papier dann erscheint.
Also wir sind in dem Sinne dafür, weniger Papier, mehr digitale Bons. Die Weltklimakonferenz, die sollte eigentlich gestern schon zu Ende gehen. Es ist oft so, dass diese Konferenzen ein, zwei Tage länger dauern. Jetzt allerdings sprechen Vertreter von verschiedenen Umwelt- und Entwicklungsorganisationen vor einem möglichen kompletten Scheitern dieser Konferenz. Liane Bettnartz ist immer noch bei uns. Frau Bettnartz, halten Sie das für möglich?
Es sieht im Moment aus, als ob das möglich sein könnte. Ich hoffe allerdings, dass das nicht passiert. Das wäre natürlich im Moment gerade fatal, weil ja auf EU-Ebene jetzt durch den Green Deal, den Frau von der Leyen als neue Kommissionspräsidentin angekündigt hat, wird ja gerade jetzt ein starkes Signal auch gesetzt. Und wenn jetzt im Grunde dann gleichzeitig die Madrider Konferenz scheitert, dann wäre das irgendwie nicht schön. Also es wäre natürlich toll, wenn man so ein Gesamtpaket hätte.
Wir wollen mal in Madrid nachfragen. Unser Kollege Georg Ehring ist dort vor Ort. Herr Ehring, woran könnte es denn scheitern?
Es könnte daran scheitern, dass es einen Kompromissvorschlag gab der chilenischen Präsidentschaft für eine politische Erklärung dieses Gipfels. Dieser Kompromissvorschlag rief zu mehr Ambitionen im Klimaschutz auf, rief dazu auf, im nächsten Jahr neue Klimaschutzvorschläge zu machen, die Ambitionen zu erhöhen, aber das in einer sehr unverbindlichen und schwachen Sprache und ohne Bezug zur Dringlichkeit dieses Ziels, dass ein großer Teil der Entwicklungsländer, auch die Europäische Union, Kritik daran haben. Viele Vertreter von Entwicklungsländern, gerade kleinen Inselstaaten, besonders schwach entwickelten Staaten, dessen Sprecher ist das Land Bhutan im Himalaya, haben das ganz heftig kritisiert, haben gesagt, mit diesem Papier würde der Gipfel kein Signal senden, was erforderlich wäre. Die Zeit zu handeln ist das Motto des Gipfels. Und auf der anderen Seite haben die USA, Brasilien, Australien auch diese Formulierungen als viel zu stark kritisiert. Die USA steigen aus dem Pariser Abkommen aus, sind hier vor diesem Ausstieg das letzte Mal dabei und wollen offenbar nicht mittragen, was die große Mehrheit bereit ist zu tun. Dann wurde die Veranstaltung abgebrochen, beendet oder unterbrochen. Man sucht nach einem neuen Text, man berät sich hinter den Kulissen. Und jetzt ist auf den Bildschirmen aufgetaucht, um 14 Uhr gibt es ein neues Plenum. Ob das tatsächlich dann stattfindet, ist aber keineswegs ausgemacht. Aber man will wohl noch einen Versuch machen.
Was heißt ein neues Plenum? Wie viele Menschen sitzen da jetzt am Ende der 14 Tage noch zusammen?
In dem Plenum sitzen dann einige hundert, also Vertreter der einzelnen Staaten, zwei, drei pro Land, und Beobachter können hinten zum Teil auch noch mit reingehen. Das ist nur noch ein Bruchteil der Teilnehmer der Konferenz. Die Vertreter von Wissenschaften, vielen Nichtregierungsorganisationen und auch viel größere Teile der Delegationen sind schon abgereist. Die Hallen, Ausstellungshallen sind schon komplett leer. Also es leert sich hier sehr beachtlich. Und auch viele Minister haben Anschlusstermine, müssen abreisen, sodass, wenn es noch eine Lösung gibt, die sehr, sehr bald gefunden werden muss.
Ja, mich würde interessieren, ich glaube, es ist wahrscheinlich auch deshalb so schwierig, weil man natürlich zwei Extrempositionen hat. Einerseits die eben Brasilien mit Bolsonaro und die USA mit Trump, die kein Interesse sonderlich haben an Klimaschutz. Umgekehrt diese kleineren Länder, aber auch die EU, die umgekehrt sehr positiv voranpreschen. Welche Rolle spielen China und Indien, die ja nun wirklich auch alleine von ihrem CO2-Ausstoß beachtlich sind? Spielen die eine entscheidende Rolle auch bei dieser Kompromissfindung und wie sind die selber positioniert?
Also Indien ist ein Land, das sich im Klimaschutz sehr stark engagiert, sehr stark auf erneuerbare Energien setzt und als einer der wenigen Länder gilt, was eine Politik verfolgt, die zum 2-Grad-Ziel wenigstens kompatibel ist. Hier hat Indien allerdings sich so geäußert, dass erst einmal die Industrieländer liefern müssen. Sie haben im Pariser Abkommen 2015 zugesagt, schon vor 2020 weitere Leistungen im Klimaschutz zu erbringen. Die haben sie kaum erbracht, aus Sicht Indiens und anderer Entwicklungs- und Schwellenländer viel zu wenig. Und Indien leitete daraus ab, jetzt kann man uns auch nicht so stark zum Klimaschutz auffordern, wenn die Industrieländer erstmal nicht selber geliefert haben. China hat sich hier sehr zurückgehalten. Man hatte eigentlich erwartet, dass sie auch eigene Anstrengungen ankündigen würden. Das haben sie nicht gemacht, aber es ist eigentlich aus Nichtregierungsorganisationen auch zu hören, dass sie trotzdem recht konstruktiv verhandeln. China hat vor, im nächsten Jahr, im September, einen China-Deutschland-Gipfel in Leipzig zu machen und zusammen mit der Europäischen Union auch. Und da könnte ein neues Klimaziel von China vorgelegt werden. Also China ist recht konstruktiv, Indien im Prinzip auch, aber tritt hier eher als Bremse auf.
Herr Ehring, bei diesen Konferenzen geht es ja immer erst in allerletzter Minute irgendeine Form von Einigung. Was sind diese Einigungen eigentlich wert, wenn bis zum Schluss noch ein paar hundert Leute an einzelnen Formulierungen diskutieren, aber das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 auch schon 4 Jahre her ist und wir eigentlich seit 4 Jahren über irgendeine Form von Umsetzung sprechen und dann doch nur regelmäßig in neuen Klimakonferenzen weitere Details erst einmal nur diskutiert werden?
So ein Schlussdokument hat dann den Vorteil, dass tatsächlich in der UN Einmütigkeit herrscht. Das heißt, alle, die dem zugestimmt haben, können dann auch darauf festgenagelt werden. Das ist ein schon wichtiges Dokument, gerade jetzt ein Jahr bevor der turnusgemäße Termin ist, die Ambitionen wirklich zu erhöhen, kann man daraus lesen, wie weit geht die Bereitschaft der anderen Staaten und Staaten können sich daran orientieren. Von daher wäre das schon ein ziemlich wichtiger Text. Aber entscheidend ist natürlich dann, was in der Umsetzung folgt. Und da haben wir in Deutschland ja auch die schlechte Erfahrung gemacht. Deutschland hat 40% CO2-Einsparung bis 2020 zugesagt und ist weit davon entfernt. Und das ist die Krux im Klimaschutz, dass viel beschlossen wird und viel zu wenig umgesetzt.
Trotzdem haben wir hier mal die Bundeskanzlerin, die ich Ihnen beiden mal vorspielen will, die eigentlich generell zufrieden gewesen ist mit der Klimaeinigung, die wir in dieser Woche in Europa gehört haben. Hören wir mal rein.
Also ich bin unter den gegebenen Umständen ehrlich gesagt recht zufrieden, denn wenn wir mal ein Jahr zurückdenken, da war von Klimaneutralität 2050 noch überhaupt gar nicht die Rede.
Aber das ist doch eigentlich ein Widerspruch, oder? Ich frage zuerst mal Frau Bettnarz.
Naja, ein Widerspruch insofern nicht. Europa kann sich insoweit ja einig sein und das ist ja Frau von der Leyen auch geglückt. Aber das heißt nicht, dass eben andere Länder auch entsprechend weit denken. Ich hoffe eben, dass dieser Green Deal Signalwirkung hat, weil er ja so angelegt ist, dass man schon auch versucht, jetzt gerade für Polen eine längere Frist zu schaffen und auch die Wirtschaft mit einzubinden.
Herr Ehring, was ist Ihr Eindruck?
Also ich habe den Eindruck, dass die Bundeskanzlerin auch eigentlich bei der Linie bleibt. Man sagt viel zu, man stimmt hohen Ambitionen zu. Und vielleicht ist ihr noch nicht so richtig klar, dass dann auch Deutschland stark nachbessern muss. Wir haben ja das Klimapaket, was die eigenen Klimaziele -55% bis 2030 vermutlich deutlich verfehlen wird. Und dieses Klimaziel wird man, wenn der European Green Deal so durchkommt, noch mal ein ganzes Stück aufstocken müssen.
Das waren Eindrücke von Georg Ehring aus Madrid. Liane Bettnarz ist immer noch bei uns, die Publizistin und Juristin. Frau Bettnarz, wir haben ja ein bisschen die Themen des Tages und der Woche sortiert und dazu gehört natürlich auch die traurige Nachricht, dass in dieser Woche Marie Fredriksson gestorben ist, das Gesicht von Roxette. Die hatten in den 90ern einige Welthits und sie sind doch auch so eine Frau, die in den 90ern groß geworden ist, die in den 90ern sozialisiert worden ist. Haben Sie damit Verbindungen, Enge?
Ja, das war ehrlich gesagt nie so meins. Also es ist natürlich eine kleine Gruppe von Weltrang gewesen, aber ich war nie so der Charthörer. Also jetzt in der Zeit habe ich dann eher Sting gehört oder Lenny Kravitz oder andere Sachen auch, Funk und so. Aber jetzt Roxette, das hat mich persönlich nicht so angesprochen.
Okay, aber trotzdem ist natürlich diese Nachricht, ja, diese Woche für viele Menschen tatsächlich so ein unglaubliches Gesprächsthema
gewesen. Ja, weil das natürlich auch ein unglaublich trauriges Schicksal war. Also ich meine, sie hat jetzt seit 17 Jahren mit dieser Krankheit zu kämpfen gehabt und hat immer noch versucht aufzutreten, konnte dann teilweise nur noch im Sitzen singen, musste irgendwann ganz, ich glaube 2015 oder die 16er Tour absagen. Und das tut natürlich schon weh, wenn man sieht, wie ein Mensch so leiden musste.
Jetzt haben wir einen traurigen Schluss für unsere Sendung gehabt, auf jeden Fall. Trotzdem vielen Dank, dass Sie bei uns gewesen sind heute an diesem Samstag.
Sehr gerne.